Ja, doof, ne? Also ich fand das jetzt am Wochenende, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt, aber gleichzeitig hat ja die KI gesagt, das wird auch nichts mit Holstein. Das war ja dann normal, dass das verloren wurde, das Ding. Hättest du die KI nicht gefragt, wäre es nicht passiert?
Ja, glaube ich nicht. Aber vielleicht war es auch zur rechten Zeit, ne? Also jetzt so von, ich finde ja also ganz weiter Bogen, die Theorie in Köln ist ja, Köln sagt, sie würden jetzt, also 9 Punkte holen. So, ist die Ansage. Bei einer ja, Mannschaft.
Das ist auch total Wahrscheinlichkeit. Genau. Wahrscheinlich, wenn du 4 Siege bisher hattest.
Also, das ist halt irre, so, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich ganz gut, rein wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig, dass Holstein jetzt die Niederlage hatte. Weil nach deren Saison ist es jetzt ja auch nicht so unbedingt wahrscheinlich, dass sie jetzt noch so unglaublich viele Niederlagen weiter erwerben. Ja. Trotzdem will ich das nicht schönreden. Was mir Sorge bereitet hatte, waren die Wechsel in der Pause, von denen ich hoffe, dass sie wirklich eher präventiv waren, als dass da wirklich ernsthaft irgendwelche muskulären, also wie sagt man noch, struktureller Schaden, glaube ich, ist mittlerweile die Äußerung, irgendwelche vorhanden sind. Sander und
Skripski. Warst du heute kein Kiebitz beim öffentlichen Training?
Heute konnte ich
nicht. Morgen, glaube ich, ne?
Also doch, ich hätte, glaube ich, sogar gekonnt. Wann war das Training heute? 11 Uhr, 12 Uhr?
Dahin? Ja, ich weiß, aber ich glaube, meistens ist Dienstag das öffentlich zugängliche Training.
Ah. Glaube ich. Ja, das ist dann schon auch sehr nerdy, ne? Glaube ich. Also,
ja,
ist
ja.
Bestimmt mal lustig, aber.
Entweder sehr nerdy oder sowas wie, ich glaube, die wollen auch gar nicht aufsteigen.
Hast du Helmpeter gesehen?
Helmpeter
haben sie ja gefragt.
Kühne!
Nee, aber Kühne! Aber er hatte ja auch, mit Steffen hat er, glaube ich, irgendwas gesagt gehabt. Er hatte ja gar keinen Effekt gehabt.
Ich habe Helmpeter lange nicht gehört. Wie geht's ihm?
Helmpeter war ja, ich glaube, das war irgendwo im Sportfernsehen wurde er. Ich glaube, das war Sky.
Wurde gefragt. Ja,
hatte natürlich.
Und dann habe ich Auskunft gegeben, ne?
War aber, also.
War immer Begriff.
War jetzt nicht unsachlich. Es war sachlich okay.
Ja, machen wir uns nichts vor. Vor 15 Jahren säße er hier. Nur würde er dann keinen Podcast machen, sondern Fanradio.
Fanradio. Von Fans für Fans. Achso, stimmt, ja. Das ist ja unser Spruch sogar.
Das ist unser Slogan, unser Claim.
Ja,
ist die Frage, ist das unser Slogan oder unser Claim?
Sag du mal.
Behaupten wir es, dass wir für Fans von Fans für Fans sind? Dann oder ist es auch wirklich, ist das unser Slogan, sprich, wir lösen das auch ein?
Ist das der Unterschied, dass das eine eine bloße Behauptung ist, das andere?
Ich glaube nicht. Gut. Nee, ich glaube, Slogan ist einfach nur Werbesprache und ein Claim ist neuere Werbesprache.
Das eine ist Werbung, das andere ist PR. Achso, genau.
Was machst denn du da unten mit deinem Keyboard? Willst du spielen? Ich verstehe nicht, ich habe Noise Cancelling Hörer drauf. Daumen hoch, du willst spielen, Daumen runter, du willst nicht spielen. Du willst spielen? Ja gut, dann lassen wir ihn, oder? Wir lassen ihn.
Jetzt lass mich komplett abgehängt gerade.
Ja, das ist nicht schlimm. Die Abgehängten, wer kennt sie nicht?
Aber, so, Schnitt. Mit wem hast du denn da gesprochen gerade?
Mit niemandem. Das war der Gag, dass jetzt das Orchester kommt. Ja gut, aber dann spiel mal. Darfst du, ist in Ordnung.
Okay, verstanden. Ach, Alter, den Spruch habe ich jetzt nicht hingekriegt im Kopf. Muss ich schneiden.
Der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode der Lieberbros. Moin, moin aus den hohen nördlichen Gefilden. Nicht hingekriegt hat auch am Wochenende die KSV Holstein ein Heimsieg gegen Kaiserslautern. Aber wir sind ja schon so inhaltlich. Was bin ich für ein Pöbler, Frevler, ein müder Kauz, aber kein Kauzinski mehr, denn der ist ja entlassen worden.
Wow, jetzt kommt der Stream of Consciousness hier.
Hier ist der Steven Skripski dieses Podcasts. Er hat strukturelle muskuläre Probleme und zwar dauerhaft in seinem Gesäßmuskel. Hallo Malte.
Danke. Am Arsch habe ich
hin und her.
Am Arsch habe ich die Probleme.
Hast du auch so ein Kringelkissen, damit du eine Pobacke entlassen musst?
Nee.
Ist das richtig, dass du einen entlassen musst? Egal.
Aber geil. Ich möchte natürlich die herzlichen Grüße zurückgeben. Ich grüße auch in die in eine der anderen Fördestädte unseres kleinen Bundeslandes. Und fragt man ja so selten, wie geht's? Wie geht's
dir? Gut, ich merke, dass die Stimme irgendwie
Ich hoffe,
man hört es nicht allzu sehr, aber irgendwie habe ich mich in den letzten Wochen gefühlt anscheinend leer gelabert. Aber lass uns doch gleich mal in dieses berühmte In Medias Res gehen. Mhm. Wie geil finden wir das jetzt eigentlich als Holstein-Kiel-Fans, dass kurz vor dem Spiel, naja, also jetzt ist ja auch noch eine komplette Trainingswoche davor, dass der kommende Gegner der KSV einfach mal einen Trainer lässt. Ich finde das, also ich schiebe es mal vorne weg, ich finde es scheiße.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass die haben ja gestern Abend noch die Reißleine, glaube ich, gezogen. Mhm. Aus Wiesbadens Sicht, dann jetzt irgendwie, also was heißt verständlich, die haben 2-0 geführt und die haben dann noch 5-3 zu Hause verloren und die sind in den letzten Wochen ja auch so sukzessive da unten reingeraten und dass die jetzt die letzte Patrone da nochmal feuern, finde ich aus deren Sicht nachvollziehbar. Für uns Kieler ist das ein blöder Zeitpunkt. Allerdings ist ja, also muss man ja auch sagen, Fürth hat ja gezeigt, Wiesbaden kann 2-0 führen und bringt so ein Spiel nicht nach Hause. Und da die Holstein-Auftritte sowieso auswärts noch stärker gewesen sind in den letzten Monaten als zu Hause, habe ich trotzdem eigentlich, bin ich guter Dinge, sagen wir so, dass da was drin ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, genau.
Nö, war gar nicht schon lange Rede. Ich habe dir einfach sehr gern zugehört. Mhm. Ich musste nur einmal vorab überlegt, wann ich den Klugscheißersatz reinrufe, habe ich mich einfach entschieden, dich auszureden zu lassen.
Und jetzt kommt er. Bitte.
Sie haben natürlich 2-0 zu Hause geführt und dann 3-5 verloren und nicht 5-3.
Entschuldigung, ja, na klar, also Sie haben 3-5 verloren, richtig.
Oh Gott, das ist mir so unangenehm, dass ich das jetzt auch so.
Das wird dich also auf jeden Fall ein, zwei Fans kosten, diese Schlaumeierei, aber
sie aber war guck ja mal, Riesengag bei mir, ich bin auch ein bisschen rot geworden.
Das ist doch jetzt, also ich darf es ja nicht sagen, von was es eigentlich kommt. Oh, voll gerückte Streuen hier. Nein. Ja,
Grappa.
Wasser, genau.
Grappa pur.
Ich heute ein Gläschen Cola. Ja, nee, also KSV, ich bin trotzdem guter Dinge, dass in Wiesbaden was drin ist. Was Holstein trotz der Heimniederlage in die Karten gespielt hat, fand ich dann und hat mich auch gefreut, dass Schalke ja einen Punkt geholt hat. Und ich fand, die haben auch gut gespielt, was ich so gesehen habe. Also Schalke hat sich da doch, nachdem es vor ein paar Wochen ja richtig lichterloh brannte und auch die Unkenrufe immer lauter wurden, haben die sich noch im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, noch ganz gut stabilisiert gekriegt.
Ich versuche ein bisschen Erotik in diesen Podcast zu kriegen.
Ich weiß nur nicht, ob der Geritz da final der richtige Trainer ist. Aber was man so hört, ist ja, sind ja trotzdem relativ viele Störgeräusche um Schalke rum, ne? Also auch aus der Mannschaft, Drexler und so, diese ganze, ja, Baumgartel.
Für die Podcast-Hörer, Timo nickt. Ja. Und hat sich vorher, als er Erotik spielen wollte, einen Frixion-Stift, ich kriege Geld dafür, 2,50 Euro pro Nenno, habe ich mir in den Mund gesteckt. So ein bisschen wie so eine laszive Sekretärin.
Ja.
So wie die neue Geschäftszimmerdame bei S04 wahrscheinlich, die am Wochenende, ja, ich muss auch sagen, das war irgendwie, wie ich finde, eine relativ verdiente Punkteteilung. Die X-Goals haben das auch gesagt, das ist eine wichtige Kategorie mittlerweile im Fußball.
Ja.
Ja, nee, also ich mache mir jetzt um die Schalker generell ja eigentlich wenig Sorgen. Ich hatte nur wirklich Bedenken, dass der Profifußball sich so langsam aus Gelsenkirchen verabschiedet.
Genau.
Ich glaube, das ist jetzt erstmal möglicherweise abgewendet, dass jetzt die KSV da diesen Support für den sympathischen Traditionsverein aus der Pfalz leisten musste, geschenkt hätte. Aber wie gesagt, es ist halt doof, aber wenn, dann macht man halt machen. Irgendwie, ich fand's auch, also das, was ich zumindest gesehen habe, war auch kein gutes Fußballspiel von der KSV. Also war jetzt ja nicht irgendwie, dass du das Gefühl hattest, man wurde um den Sieg betrogen, sondern war einfach nicht gut gespielt und dann kriegt man halt die Konsequenz, gerade in dieser doch sehr starken zweiten Liga. Die, um eine Brücke zu schlagen, da gehst du auch mit, du hattest das ja schon angedeutet, mit dem FC Köln nächstes Jahr noch einen großen Traditionsverein hinzugewinnen wird, oder?
Also mich würde ziemlich vieles wundern, wenn Köln da noch jetzt die nötigen Punkte holt. Und es müssen ja auch noch ein paar andere mitspielen. Das sehe ich nicht. Und natürlich haben die gestern moralisch nochmal mit dem Ausgleich in Mainz nochmal ein ganz kleines Zeichen gesetzt. Aber ich finde nicht, dass man das überinterpretieren darf. Ich fand eher ein bisschen enttäuschend, dass Mainz da auch den Sack nicht zugemacht hat. Die hatten in der ersten Halbzeit, finde ich, nach vorne war das echt guter Fußball. Und das hat Mainz, finde ich, eigentlich die ganze Saison, bis auf wenige Ausnahmen, ja auch immer ausgezeichnet, dass die echt einen interessanten Kader haben, finde ich. Also gerade mit Burkhardt, der wieder zurückgekommen ist nach langer Verletzung, und mit Amiri haben sie, glaube ich, den richtigen Transfer, also die richtige Leihe gemacht. So Stabilisierung im Mittelfeld, Onisivo, also irgendwie mag ich den Kader. Mainz läuft ja auch irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar. Ich finde das eigentlich eine spannende Konstellation und deswegen hätte ich gedacht, dass sie das Ding auch noch deutlicher ziehen gegen Köln. Muss man mal gucken, ne? Also man hat Mainz, glaube ich, so ein bisschen zu sehr, vielleicht würde ich selber auch so unterschreiben, bisschen zu positiv gesehen, ob der immer noch prekären Tabellenlage, ne?
Ja, auch dadurch, dass so viele, also gerade die Bochumer dann ja irgendwann, zumindest am Wochenende jetzt wieder angefangen haben zu gewinnen.
Ja.
Und du merkst halt, wenn du selber nicht gewinnst, und das war ja der große Pluspunkt für sie in den letzten Wochen, dass sie doch einigermaßen viele Siege geholt haben.
Ja.
Du bist dann halt relativ schnell raus aus dem Schlamassel, bist aber auch sehr oder relativ schnell wieder drin. Ich sage extra nicht sehr, sehr. Ich habe es schon wieder diese Woche, ich habe es einfach gehasst. Bist du schnell wieder unten drin? Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass der Fußballgott auch uns eine dramaturgische Brücke bauen möchte und wirklich auf dieses Finale hinzusteuert, dass die Kölner in der Relegation gegen den HSV spielen. Denn ich möchte jetzt nicht mal, also ich springe jetzt ein bisschen hin und her zwischen erster und zweiter Liga, aber man stellt sich vor, der HSV gewinnt jetzt einfach wirklich bis zum Rest der Saison alle Spiele. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass St. Pauli in Hamburg gewinnt. Mark my words, jetzt weiß jeder Pauli-Fan, er sollte jubeln und jeder HSV-Fan zittert nach meiner Prognose. Aber gewinnen die jedes Spiel, Düsseldorf verliert vielleicht in Kiel und holt vielleicht noch zwei Zähler aus den anderen beiden Spielen. Und zack, die Bohne ist irgendwie Kölle durch ein Wunder wieder in der Relegation und spielt gegen den ehemaligen Trainer. Es hätte ja einerseits was und andererseits, wie gesagt, der Fußball ist ja ein verrückter Hund.
Ja, aber es ist dann, wenn solche Geschichten entstehen, ich finde, das haben ein paar zu viele in den letzten Wochen gesagt und gerade ob der Tabellensituation der Kölner und auch des HSV selber, finde ich es nicht so furchtbar realistisch. Ich glaube noch eher, dass ein Verein wie Borussia Mönchengladbach echt noch aufpassen muss. Weil das ist wahrscheinlich die Mannschaft, die, wenn man guckt, Union und Gladbach sind da vielleicht sogar ein bisschen miteinander vergleichbar, die eigentlich von dem Spielermaterial her auf diese Position nicht unbedingt gehören, aber da nun in diesem Jahr irgendwie reingeraten sind und dadurch aber kopfmäßig auch am wenigsten auf diese Situation vorbereitet sind. Und Union und Gladbach habe ich noch, also klar, Mainz muss da erstmal von Tabellenplatz 16 weg. Köln muss überhaupt erst auf den Tabellenplatz 16 rauf. Aber die anderen Vereine, die genannten, die sollten sich definitiv nicht zu sicher sein. Die Bochumer wissen, dass sie da mittendrin sind. Union und Gladbach, wenn sie auf die Tabelle gucken, sollten sie zumindest anerkennen, dass sie aus dem Schlamassel noch nicht raus sind.
Union für mich noch verdächtiger als Gladbach. Union, glaube ich, seit 5 Spielen kein Tor geschossen. Außer gegen die Bayern. Aber das war nun Ergebniskosmetik. Aber
Behrens ist schon Behrens abgegeben, ne?
Ja, selbst der hat ja auch in seiner, das darf man jetzt im Nachhinein nicht so ganz irgendwie mit der rosaroten Union-Brille sehen, der hat ja auch nicht getroffen oder nicht.
Nein,
viel
aber
getroffen.
Der hat ja mal Tore gemacht. Also jetzt nicht Fließband, aber er hat recht stabil Tore geliefert. Und ja, bei den beiden Vereinen wäre es ja auch so, dass das mal wieder psychologisch die wären, die da so reingeraten sind in die Relegation. Mhm. Wir haben noch die Relegation geschafft, sondern scheiße, wir sind in der Relegation gelandet. Mhm. Und das finde ich psychologisch natürlich für den Zweitligisten gut, weil ich mir mal wünschen würde, dass der ein bisschen näher an der Bundesliga riechen darf. Der Dritte. Und nicht, weil es vielleicht auch Kiel wird, sondern weil ich grundsätzlich mittlerweile gar nicht mehr so ein Fan von dieser Relegation bin.
Ja, das aber haben wir, glaube ich, schon vor ein paar Jahren festgehalten, dass diese Zuspitzung natürlich aus dramaturgischen Gründen irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ey, wir haben auch, finde ich, ich muss sagen, so letztes Jahr war es halt sehr einseitig, aber das Jahr davor, ich glaube, Hertha gegen Hamburg war für mich eines der von der spielerischen Qualität her besseren Relegationsduelle. Ansonsten siehst du da halt auch wirklich keinen guten Fußball. Und es lebt halt nur von dieser Zuspitzung, wer steigt auf, wer steigt ab. Bin auch, wie gesagt, schon längere Zeit kein Freund davon. Ich habe mich früher so in so einer jugendlichen Naivität über 2 Fußballspiele mehr gefreut. Auch genau. Kalender mittlerweile denkst du, es reicht ja auch einfach so.
Hat sich meine Meinung auch total geändert. Sehe ich genauso wie du. Ich fand das mit den 2 Spielen am Saisonende irgendwie auch nochmal ganz interessant. Aber für mich ist das tot gewesen nach dem Union-Aufstieg. Weil das waren, finde ich, das war rein spielerisch mit der Tiefpunkt, wie der VfB da aufgetreten ist und Union natürlich mit einem, also klaren Fischerfußball, aber ja jetzt nicht furchtbar ansehnlich gegönnt hat man denen das über die Jahre dann auch, aber das war wirklich Verhinderungsfußball. Ganz schlimm. Und ja, letztes Jahr war es eine klare Kiste. Da hat der VfB einfach mal, aber der hatte ja damals auch frisch quasi Sebastian Hoeneß bekommen. Und wo das dann noch zu führen würde, sehen wir ja dieses Jahr. Also ja, beeindruckend.
Ja, gut, das ist natürlich eine super Brücke. Also,
du wolltest Hoeneß über den BVB reden.
let's talk about the BVB. Ich möchte dieses Mal wirklich gar nicht über den BVB reden.
Wollen wir über das Spitzenspiel reden vom Samstag?
Was war denn das Spitzenspiel für dich? War es der dritte gegen den, war es der vierte gegen den fünften oder der dritte gegen den ersten?
Also selbstverständlich eins gegen drei.
Denn ich bin ehrlich, ich habe von beiden nicht so wahnsinnig viel gesehen. Und bei dem einen war es freiwillig, weil ich irgendwann nach dem, wenn du so Ticker-Mitteilung kriegst und siehst 45 plus X 2-1, 46 Minute 3-1, weißt du, hier stimmt irgendwas nicht. Also ich drohe mich jetzt in Rage zu reden, würde es aber aufgrund der bevorstehenden Partien am Dienstag, wir nehmen am Montagabend auf zur Information,
ja,
aufgrund der bevorstehenden Champions-League-Partien würde ich das erstmal zurückschieben, weil es kann genauso gut sein, dass man am Mittwoch Paris Saint-Germain mit 2-0 schlägt und mit einer super guten Ausgangslage ins Rückspiel geht und dann ist alles vergessen, was in der Liga wirklich diese Saison nicht so gut funktioniert. Und das muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe da dir schon geschrieben, was ich davon halte und wofür das meiner Meinung nach ein Indikator ist, der aber auch noch nie in einer Profifußballerkabine gesessen habe. Mhm. Aber du hast so eine schöne Brücke zu Hoeneß gebaut. Also erstmal, um nochmal kurz, du möchtest oder hast ja über das Spitzenspiel gesagt, ich glaube, die Aussage von Hoeneß war, es war super, dass die Spieler so gut waren. Die schiere Leistung war es wohl eher nicht. Ich finde es tippitoppi, dass unser FIFA-Schiedsrichter, unser EM-Schiedsrichter ist. Einer von zwei zumindest.
Ja.
Ich kriege Feuerwerk. Yay.
Ja.
Danke, Fans. Nummer eins. Nummer zwei, Herr Siebert hat, glaube ich, dieses Wochenende, er hat letzten Sonntag auf jeden Fall Leverkusen gegen uns gepfiffen. Und dieses Wochenende weiß ich nicht, aber auch bei dem Spiel, bei Leverkusen gegen uns hatte ich so das Gefühl, er lässt einfach alles laufen.
Und
also egal was ist. Und dann immer so ein kleines Foul, das wird dann mal gepfiffen, so ein Motto. Nur jetzt haben wir 20 Aktionen gehabt, jetzt ist mal wieder ein Foul dran. Beide übrigens Berliner Sportverband, Fußballsportverband, ne?
Ja.
Ich möchte jetzt, also.
Wir wollen nicht alte Geschichten aus der Schublade holen, aber das hat, also, ich sag mal so, es müffelt zumindest ein bisschen.
Ich find's widerlich.
Wobei die Entscheidung hier ja nicht vom deutschen Fußball getroffen wird, sondern das ist eine Entscheidung absolut der UEFA. Ne? Das muss
aber
man,
du weißt ja schon, wer protegiert und nominiert. Also ich glaube, die Vornominierung macht schon der Landesverband, also der DFB.
Wer auf die FIFA-Liste kommt, ja klar.
Und ich weiß halt nicht, ob ein Sven Jablonski da nicht hingehört. Der hat für mich dieses Jahr auch wieder gut gepfiffen.
Ich glaube, es ist immer noch der notenbeste Schiedsrichter, auch was die Kicker-Beurteilung angeht. Und bei Spielern und Offiziellen ja offenbar auch recht hoch angesehen, ne? Ja, wegen seiner Art. Das
ist immer ein ganz wichtiges Kriterium, auch bei Spielern, bei Trainern, der ist sehr beliebt.
Naja, aber also genau, entweder ist es, wenn alle über ihn schimpfen oder wenn alle unisono sagen, der macht das weitgehend gut. Das heißt ja nicht, dass er fehlerlos ist. Das ist auf der Position ja nun auch kaum möglich, aber ich Körpersprache, Siebert und Zweier gefällt mir bisweilen auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, eigentlich hat Zweier dieses Jahr eine ganz gute Saison gespielt. Jetzt in den entscheidenden Spielen sieht das, finde ich, schon wieder kritischer aus.
Ich finde es nach wie vor gockelhaft. Da möchte ich mich aber auch echt, weil es sehr, sehr persönlich wird, möchte ich mich sehr zurückhalten.
Wir sind ja auch zugegebenermaßen beide keine Fans von ihm. Ich kann objektiv sagen, dass er diese Saison, was ich so gehört und gesehen habe, ganz gut gepfiffen hat und manche Situationen auch ganz gut gelöst hat. Ich fand, das am Wochenende war halt wieder eine eher schwächere Leistung.
Wollen wir dann aber zu dem
anderen
zu dem großen Uli, also zu dem
wie ist der größere Hoeneß gerade, Sebastian Hoeneß, aber das nur der Ordnung halber.
Ja, das würde ich jetzt nicht zur Diskussion stellen, also rein sportlich sicherlich eher am Puls der Zeit, um es mal so zu sagen.
Den einen kannst du halt nicht imitieren, aber den anderen schon. Guter Punkt.
Ja, es ist richtig. Man merkt, ich bin nicht so schnell heute. Ich muss noch einen Schluck Grappa trinken. Moment.
Nein, Uli Hoeneß, bitte.
Herren, um sie alle mitzunehmen, liebe meine Damen und Herren, liebe Fans. Liebe Fans.
Kannst du das Preise ein bisschen im Vonti-Ton vielleicht nochmal, also im Vonti-Tonfall dann bitte erklären.
Das muss man jetzt wieder sagen, erklären. Nee, das kann ich nicht, ist zu lang zum Erklären. Also, Hintergrund folgender, Uli Hoeneß, ich habe es übrigens in Gänze mir angeguckt heute im Laufe des Tages, also nicht angeguckt, aber angehört, was er da so vom Start
hat. Du hast das ganze Ding angeguckt?
Ich habe mir die ganze Stunde angeguckt, also angehört und nicht immer gesehen, weil
Harald Schmidt
gab es jetzt auch nicht so viel. Nein.
Ach so.
Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen.
Sollte.
Der war, also.
Aber das sagt auch alles.
Naja, egal. Wir kommen heute ein bisschen, fahren ein bisschen zweigleisig, sozusagen wie Planung von Sportdirektoren. Wir planen zweigleisig für die erste und die zweite Liga. Wir planen heute zweigleisig für einmal fokussiert, einmal unfokussiert. Folgendes, meine Damen und Herren. Uli Hoeneß hat unter der Woche bei einem, eigentlich mit dem Thema, wem gehört der Fußball, Seminar der FAZ.
Da habe ich auch noch eine Frage nachher.
Wem? Frage bitte immer gerne nach dem Vortrag. Nein. Schießen Sie, bitte, ich gestatte eine Zwischenfrage.
Wem denn eigentlich? Nein, bitte, jetzt mach erst
mal. Ja, Ihnen.
Uns allen, ne?
Ja. Sie schreiben doch eh, was Sie wollen.
Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Du hast natürlich.
Bitte. Nee, stellen Sie die Frage.
Nein, bitte, mach weiter.
Ich bin ja nicht Erik Ten Hag und sage, die keine Fragen, ne?
Bitte, fahr mit deinem Impulsreferat vor.
Nee, also wie gesagt, ich bin ja nicht Erik Ten Hag. Ich sage jetzt, also ich gestatte auch Zwischenfragen. Das ist jetzt schön für die HörerInnen und die das nicht sehen. Egal. Uli Hoeneß war nicht ganz zufrieden, zeigt sich nicht ganz zufrieden mit der Trainer. Ausbildung oder mit der Ausbildungsqualität seiner jungen Spieler, die er alle persönlich an die Akademie rangeholt hat. Ich hatte im Auto jeweils abgeholt. Manchmal wollten die gar nicht mitkommen, aber hat sie mitgenommen.
Ich wollte gerade sagen, das hat schon so ein bisschen alter Opa-Ding gerade. Ne?
Und hat unter anderem, das Schöne ist, es ist jetzt auch nicht Schnee von gestern.
Aber den Koks das hat er nicht gehabt. Das möchte ich hier einmal kurz betonen, weil du von Schnee redest.
Entschuldigung. Das stimmt. Die Gerüchte über den verschnüpften Daumen.
So, sorry, ich hatte dich erneut unterbrochen. Es tut mir leid, bitte fahre zurück.
Also, ich fange jetzt mal so an. Also, ich habe doch nur gesagt, dass der Thomas Tuchel nicht meint, dass er einen Davies oder einen Pavlovic. Übrigens, Lothar Matthäus, Pavlovic, nicht Pavlovic. Ganz wichtig. Und Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen. Ich meine, man sollte hart an ihn arbeiten und ihm Selbstvertrauen geben und auch nochmal ihn ein bisschen in den Arm nehmen. Das hat der Uli gesagt. Also, ich unter der Woche. Das fand Thomas Tuchel, wie ich finde, zu Recht nicht so ganz cool und fühlte sich, Zitat, in seiner Trainerehre gekränkt. Dafür hat er es also noch relativ sportlich genommen, hat gesagt, so, ja, will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dit, dit und dit. So, das haben wir aber alles schon durchgenudelt, das wurde im Dopa durchgenudelt. Wir kommen gleich zur Bewertung und das ist übrigens schön, daran merkt man, wie Uli Hoeneß auch überhaupt nicht mehr mit der Zeit denkt. Der weiß halt nicht, dass jetzt so zwei Granaten wie wir jetzt ihn komplett zerlegen. Wir müssten eigentlich so wie Rizzo so blau gefärbte Haare haben und die Zerstörung des Uli Hase.
Das ist auf jeden Fall die Unterschrift oder die Überschrift unserer Folge heute.
Absolut.
Die Zerstörung des Uli Hase.
Aber Uli Hoeneß hat heute, wie das nochmal im Mediensprech heißt, nachgelegt. Denn, das wird dich vielleicht überraschen, vielleicht hast du noch nicht gehört, Uli Hoeneß hat gesagt, ich zitiere, also mich selber sozusagen, ich bin wild entschlossen, meine Meinung wieder deutlicher zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, was da so schlimm ist. Das Ganze wird zwischen Tuchel und mir wird für den Medien aufgebauscht. Ich habe zwei Sachen, die mich etwas irritiert haben. Also erstmal meine Meinung wieder deutlicher zu sagen und meine Meinung wieder deutlicher zu sagen. Also an beiden Sachen muss ich mich so ein bisschen, irritiert. So, ich bin aber kein Bayern-Fan. Ich habe eh meine Meinung. Jetzt erstmal der Bayern-kritische Begleiter. Ein Tag, ja, also es erinnert mich ein bisschen an die Nummer damals, Götze geht zu Bayern, einen Tag vor dem Dortmund-Real-Spiel. Und es geht für Bayern ja gegen Real. Wie findest du das denn so als kritischer Begleiter?
Ja gut, also da ging es ja um den wirklich um Spieler des Gegners.
Oder? Es ging aber um einen. Und jetzt gerade geht es um den aktuell noch tätigen Übungsleiter des FC Bayern, der von Uli Hoeneß kritisiert wird, wie Uli Hoeneß sagen würde, dass er angeblich keine jungen Spieler in seinen Kader einbaut.
Also A ist das fachlich.
Und sie auch mal nach.
Genau. Also die Aussagen des Uli H. Punkt sind meiner Meinung nach hier sehr kritisch zu sehen, weil sie meiner Meinung nach fachlich, sachlich falsch sind. Pavlovic ist das beste Beispiel dafür. Das ist ein junger Spieler aus der Akademie, den Tuchel in Richtung Startelf und Stammelf der Bayern in dieser Saison entwickelt hat. Ist also auch, dass er ihn sozusagen als Kronzeugen heranführt, Uli Hoeneß, ist schlichtweg falsch. Davies, den Namen, finde ich, der macht hier wenig Sinn, weil Davies war jemand, den man in den Vorjahren entwickelt hat. Das war ja einer der Transfers, den man auch einem Brazzo zugutehalten muss. Unterstützt
also
von
der Transfer, den man...
Ja, Marco Neppe vielleicht auch großer Anteil dran. Auf jeden Fall, das war sicherlich auf der Habenseite von Brazzo und Neppe damals. Allerdings liegt es meiner Meinung nach, also eine Rückentwicklung oder sagen wir eine Stagnation vielmehr. Bei Davies würde ich jetzt weniger beim Trainer verorten, sondern dass Davies, glaube ich, mit dem Kopf schon seit geraumer Zeit sich mit Wechselgedanken herumplagt und deswegen nicht mehr so ganz also nicht hundertprozentig mehr für den Bayern, für die Bayern, die PS auf die Straße bringt. So, das ist jedenfalls mein Eindruck. Also fachlich falsch. Wenn man früher Uli Hoeneß unterstellt haben mag, dass seine Äußerungen auch immer strategisch, weiß ich nicht, aber eine gewisse Taktik dahinter bestanden hat, dann kann ich das jetzt hier nicht erkennen, wenn man sowas 5 Tage vor dem wichtigsten Saisonspiel, ne, eine solche Diskussion vom Zaun bricht. Das ist ja kein Medienlaie, so, der nicht weiß, was er tut, sondern es mag sein, dass er vielleicht mittlerweile nicht mehr weiß, so vollends, was er tut, aber er kennt die Mechanismen der Medienbranche. Und dann finde ich das frappierend, wie gesagt, fachlich falsch, eher abschneidend, ich würde das Wort wirklich so benutzen, möglicherweise in so einer Plauderlaune, ja, war, also, hat, ich finde, da hat Uli Hoeneß sich sowieso nicht, aber auch dem FC Bayern wirklich keinen Gefallen getan. Und diese Äußerung, ich habe die auch gelesen, er würde sich jetzt vermehrt wieder einbringen, da habe ich es mit der Angst bekommen, weil
und guck mal, ich wollte es als Witz sagen, ja. Und du sagst es, okay, gut.
Nein, ich habe
für die Podcast-HörerInnen, Timo hat während Maltes Vortrag sehr viel genickt, also ich kann dir in ganz vielen Punkten eigentlich in allen volle Zustimmung, 100%. Wie Pauli sagen würde, 100%.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, also wir haben das schon öfter mal konstatiert die letzten Jahre, dass es vor allen Dingen Hoeneß schwerfällt von seinem, das ist ja auch sein Baby, der
Nein, FC Bayern. Nein, ja. Liebstes Kind, ja. Nach meinen
Seine Lebensleistung, FC Bayern, bleibt ihm völlig unbenommen und da wird auch das jetzt, wenn man von oben drauf guckt, irgendwann eine Randnotiz sein. Aber will er es ermöglichen, dass andere das Ruder übernehmen können, tut mit seinem Verhalten, mit seinen Äußerungen, dem ganzen Gebilde keinen Gefallen, meiner Meinung nach. Und letzter Satz dazu. Ich kann nur hoffen, dass ein Max Eberl das auch deutlich machen kann. Weil das ist auch am Ende des Tages eine Schwächung der Position von Max Eberl.
Lieber Uli, ich fände es besser, wenn du in Zukunft ein bisschen ruhiger dich verhältst. Ja, also bitte nicht zu jedem Vortrag gehen. Danke dir, auf Wiederhören. Ruf mich bitte zurück. Tschüss.
Also,
wie, überall war da wirklich die Mailbox an?
Nee, ich habe einfach so getan, als würde ich ihn anrufen für die Kamera.
Ja, aber, also, gegen sich so einen solchen Patriarchen dagegen zu stellen, ist ja tatsächlich, also das von jemand anderem zu fordern, ist viel leichter gesagt, als dann selber auch getan. Aber ich meine schon, dass hier auch Uli mal die Grenzen aufgezeigt werden müssen.
Und ich hole noch mal ein bisschen mehr aus. Ich habe es ja, wie gesagt, in Gänze gesehen, beziehungsweise nebenbei gehört. Und ich habe heute, um ein bisschen privat zu werden, dich ja auch gefragt, weil ich mir wirklich nicht mehr sicher war, ob Philipp Nahm der Organisationskomitee-Vorsitzende für die EM in Deutschland ist. Denn Herr Hoeneß, der Uli hat auch noch gesagt, dass ja nicht, diesmal macht das nicht der Franz Beckenbauer, sondern das macht jemand, er hat so gesagt, beim DFB haben sie diesmal niemanden, der richtig Charisma oder der so richtig das kann. Also er hat nochmal einen mitgegeben, wo ich so dachte, ey, das ist ein ehemaliger Verdienter, ein angeblich von euch immer so gewertschätzter, ein Bayern-Urgestein mit Philipp Lahm. Er hat auch einen Champions-League-Titel immer geholt, ist Weltmeister, ist außer einer Leihe in Stuttgart immer beim FC Bayern geblieben. Und ihm so eine mitzugeben, ja, daran merkt man das, was du sagst. Ich glaube, Uli Hoeneß glaubt manchmal mittlerweile, er gerät so ein bisschen ins Plaudern und merkt gar nicht, ach scheiße, da läuft ja Mikro und Kamera. Ich kann das, also, oh, wusste ich nicht. Hat mir keiner gesagt. Und wenn ich Philipp Lahm wäre, ich würde da jetzt auch, also Philipp Lahm ist schlau und Philipp Lahm ist wahrscheinlich dann doch so klug, in dem Moment zu sagen, wenn ich das jetzt zünde, dann wird das Thema nicht beendet sein und das schadet dann dem Verein, für den ich mein Leben lang gespielt und die Knochen hingehalten habe. Auch ein schöner Straßensatz immer bei Fußballern. Deswegen, aber wenn ich Philipp Lahm wäre, ich würde da sagen, vielen Dank für die Blumen. Ich weiß, ich bin nicht Kaiser Franz und fliege durch die Republik. Ich habe aber auch noch, also ich bin auch in einem anderen Punkt meines Lebens. Ich bin einfach deutlich jünger und habe wahrscheinlich Familie, Kind, Frau etc. Und deswegen, ich finde, für mich kam es, wenn mit Mediensprech nochmal sprechen würde, wäre es für mich fast wieder so ein Rundumschlag. Und du sagtest es richtig, wenn das geplant sein soll, dann war es ein beschissener Plan, wie ich finde. Also, und es unterstreicht mein Gefühl, was ich beim FC Bayern und bei Uli Hoeneß schon ein paar Jahre habe. Uli Hoeneß scheint mir echt aus der Zeit gefallen zu sein. Und der FC Bayern ist, und das finde ich, sieht man in dieser Saison nochmal frappierend, dann auch auf dem Platz, aufgrund der Leistung. Der FC Bayern ist für mich seit ungefähr 1,5 bis 2 Jahren eigentlich mit Ende der Corona-Zeit und nach dem FS Cup sind die eigentlich in einer Identitätskrise. Sie denken immer noch, sie sind Top 4 in Europa, ja. Sind es aber rein finanziell auf keinen Fall mehr.
Nö, sportlich dieses Jahr, wenn man ganz nüchtern drauf schaut, natürlich schon, aber dieses Jahr ist da vielleicht auch nochmal, hat auch wieder sowas Besonderes. Diesmal kein Corona, aber Auslosung und dann der Weg jetzt ins Finale, der hat ihn auf jeden Fall in die Karten gespielt, sag ich mal.
Nur kurz ein Jahr reingegrätscht. Es bietet sich für Bayern, finde ich, das Wort Losglück, weil auch Lazio Rom, deutsch-italienische Paarung immer schwierig und Arsenal London als Gegner auch keine, Achtung, Laufkundschaft sind. Aber es hätte natürlich auch noch wahnsinnig viel schwerer kommen können. Ja. Man hätte in der Achtelfinale noch einen schweren Gegner kriegen können und man hätte auch im Viertelfinale zum Beispiel Real Madrid oder Manchester City kriegen können. Und da würde ich eher meinen Verein mit Losglück sehen, denn Atleti war sicherlich ein schweres Los im Vergleich zu den anderen. Aber die PSV war schon machbar.
Was ich nur sagen will, aus dem Umstand, dass beide deutsche Mannschaften jetzt bei den letzten vier Mannschaften der Champions League dabei sind, würde mich trotzdem noch nicht zu der Überzeugung bringen, dass wir international und also auf europäischer Ebene wieder Top 2 sind. Also weiß Gott nicht. Das ist dieses Jahr eine Momentaufnahme. Wirklich auch international finde ich auch beide Mannschaften immer sehr gut performt, dafür in der Liga ja, aber auch beide mit großen Herausforderungen. Ist aber alles bekannt. Ich wollte noch zwei Sachen aus dem Interview oder dem dieser Podiumsdiskussion oder wie auch immer man, Gespräch, wie man das auch nennen will, auch noch zwei Sachen, von denen ich beide extrem frech finde. Das ist einerseits diese Aussage über Xabi Alonso, die mag in Teilen, also ich würde das, den Grundtenor würde ich teilen, dass Xabi damit Charakter gezeigt hat. Dass damit sozusagen aber quasi Uli so eine Art Automatismus verbindet und gerade deswegen würde er für Bayern in Frage kommen. Ja, das mag ja sein aus Bayern Sicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich für Xabi daraus irgendeine Art von Automatismus ableitet. Auch wieder so eine Selbstüberhöhung, die weder Uli Hoeneß noch dem FC Bayern in der jetzigen Situation gut zu Gesicht steht. Und daran anschließend, diese A, Trainer A, B, C, erster, zweiter, dritter Diskussion finde ich Quatsch. Wenn aber die Aussage ist, dass er sagt, Xabi hätte Charakter gezeigt, weil der aus seinem laufenden Vertrag nicht rausgegangen ist, unterstellt er damit Ralf Rangnick, der ja einen laufenden Vertrag mit den Österreichern hat, wenn er dann kommt, dass er charakterlos ist? Also jetzt mal sehr polemisch gefragt, dass du merkst oder man merkt, dass da ganz vieles nicht stringent durchdacht ist in der letzten Konsequenz. Und ja, also wirklich manchmal halt dem alten Mann nicht unbedingt das Mikro hinhalten. Ich finde Tuchel, dem ja oft auch so ein bisschen mangelnde Souveränität auch, finde ich, bisweilen zu Recht unterstellt wurde, hat das extrem nachvollziehbar und extrem souverän am Samstag gelöst bei Wasserzieher. Da muss ich mal wieder mehrere Hüte ziehen. Und ich finde sowieso,
mehrmals schon.
Ich finde sowieso, dass Tuchel, ich war jetzt auch nicht von vornherein ein Freund von ihm. Ich habe dann auch mitgekriegt, natürlich auch wie du nach der Dortmund-Zeit über ihn gedacht hast und dass der ja auch ein schwieriger Zeitgenosse ist. Aber ich finde, er gewinnt echt an Statur. Und dass es aus Bayern-Kreisen vereinzelt heißt, dass man vielleicht ihn nochmal fragen sollte, ob man weitermacht, was aus Bayern-Sicht, also ich glaube, das wäre momentan sogar schlau.
Siehe Barcelona im Übrigen. Also es gibt ein großes europäisches Vorbild, wo man den Trainer nochmal zur Seite genommen hat und gesagt hat, du, wir finden eigentlich keinen. Mach's bitte noch ein bisschen länger und siehe da,
aber da hatte
man
der
fühlte
Trainer,
sich verpflichtet an der Seite von Xabi.
Ja, aber da war auch deutlich, dass der Trainer selber die Reißleine quasi gezogen hat. Und deswegen konnte man da als auch das, also meiner Meinung nach besser moderieren. Hier ist für mich die Sachlage so, dass Tuchel, und da kommt dann sein Charakter ins Spiel, und das finde ich aber in dem Falle auch nachvollziehbar, den Bayern die lange Nase zeigen würde. Also mit Verlaub, das lässt er sich gerade jetzt nach der Nummer mit Uli garantiert nicht bieten. Und da muss ich sagen, da ist er dann auch echt charakterstark und da hat er bei mir auf jeden Fall voll
an Statur. Charakter.
Ja, da echt an Statur gewonnen. Und
ja.
Es ist eine, also wirklich, eine so komische. Also ich kann ja immer nur meinen eigenen, so mein emotionales Verhältnis zum FC Bayern, das in den letzten Jahren extrem gelitten hat, wirklich sich immer mehr verringert. Also ich kann da sehr nüchtern drüber sprechen.
Ist eher frostig geworden.
Ja, aber ich gucke mittlerweile fast auch so ein bisschen von weit außen da drauf. Und ich freue mich, dass es dieses Jahr eine Mannschaft mal wirklich gegeben hat, die das bis zum Ende durchexerziert hat. Weil es, glaube ich, die Möglichkeit für den FC Bayern bietet, das Ganze mal wieder etwas realistischer zu sehen. Die Aussagen von Hoeneß sprechen komplett dagegen, aber ich glaube, dass ein Eberl, ein Freund, das tatsächlich auch anders sehen. Und ich hoffe, dass sie die Statur haben, da auch ein bisschen mehr gegenzuhalten. Weil, also, bisweilen ist manchmal peinlich. So.
Ja, ich übernehme auch nochmal, weil ich finde, es hat so in einem Freundeskreis als nette Anekdote ist es lustig, ne, der hat Charakter, aber wenn du es zu Ende denkst und ich gehe sogar nochmal einen Schritt zurück, dann ist ja nicht nur Ralf Rangnick, wenn er jetzt den Vertrag mit dem ÖFB auflöst, ein charakterloses Schwein, dann war es ja Julian Nagelsmann auch, als er in Leipzig gegangen ist, dann war es ja Niko Kovac auch, ja. Der ja nun vergleichbar wie Xabi Alonso dann in dem Moment eine sehr heiße Aktie war und sofort gesagt hat, naja, Stand jetzt bleibe ich in Frankfurt und ein paar Wochen später war er bei München. Ja. Das ist ja jeder Trainer, jeder Spieler, der zum FC Bayern wechselt und seinen Vertrag bei seinem Verein nicht erfüllt, ist ja charakterlos. Das fand ich wirklich ganz, ganz merkwürdig von dem, was er da vom Stapel gelassen hat. Und ich hoffe, und ich hoffe, dass nicht nur aus Sensationslust, dass auch Ralf Rangnick das gehört hat und sich sagen wird, also ganz ehrlich, es hat sich ja doch nichts geändert bei euch. Wir haben vielleicht Sachen besprochen, aber ich weiß doch nie, welcher nächste Pfeil, welcher nächste Tiefschlag vom Tegernsee rübergeflogen kommt. Ich hoffe nicht nur für Ralf Rangnick, dass er sagt, ich mache es nicht. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch für den FC Bayern. Und zwar nicht, weil ich dem FC Bayern das Blödeste wünsche, sondern weil ich auch glaube, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen eher in die spieltechnische Persönlichkeitsebene. Ich glaube nicht, dass Ralf Rangnick zum FC Bayern passt, was er an Trainerskills mitbringt. Ich glaube, und das ist vielleicht das größte Dilemma, ich weiß gar nicht, ob in diesem Transferfenster, und zwar Trainertransferfenster, der richtige Trainer für den FC Bayern dabei ist. Es wäre für mein Dafürhalten ein Grand Seigneur, der das jetzt moderieren könnte. Das ist für mich nicht Ralf Rangnick, sondern das ist ein Revoluzer und ein Entwickler. Für mich wäre es echt sowas wie Carlo Ancelotti, vielleicht so mit Abstrichen so ein Laurent Blanc, also irgendjemand, der schon einen relativ großen Namen hat, der schon viel gewonnen hat und der das leisten kann. Das wäre dann halt auch so, ja, Louis van Gaal, solche Leute halt, also die natürlich, wobei van Gaal vielleicht noch zu streitbar ist und zu dogmatisch, aber für mich wäre in diesem Transferfenster, was den Trainer angeht beim FC Bayern, ich sehe da jetzt irgendwie überhaupt keinen, der sich mehr aufdrängt. Ich bin von dieser Idee, man versucht das irgendwie übergangsweise zu lösen und mit der sportlichen Kompetenz eines Thomas Müller auf und neben dem Feld und vielleicht mit einem erfahrenen Co-Trainer zu regeln. Ich finde die Idee, ich finde die immer sexier, muss ich sagen.
Total.
Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber ich fände es, glaube ich, sinnvoller, als jetzt mit Ralf Rangnick eine D-Lösung zu nehmen oder C-Lösung, die für mich einfach nicht passt.
Die andere finde ich, also du eigentlich, was du jetzt gerade machst, du zerstörst mit jeder weiteren Diskussionsschleife.
Das dachte ich.
Nein, zerstört der FC Bayern potenzielle Trainer. Und wenn man das zu Ende denkt, dann, wen man nicht beschädigen kann, sind Leute, die ohnehin jetzt in anderer Funktion da sind und mit denen man über wirklich Jahrzehnte gut zusammengearbeitet hat. Deswegen Gerland Müller ist mein absoluter Favorite und nicht nur, weil es lustig ist und weil du dann jede Woche hier den Tiger geben kannst, sondern weil das mittlerweile...
Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist das für eine Unterstellung? Als wenn ich hier irgendwie so eine Triggerwarnung hätte und würde bei jeder will immer zucken und sofort eine Parodie lassen. Viel Frechheit. Warte mal. Mach mir nochmal Whisky Cola. Danke.
Also, die gewinnt immer mehr an Charme und ich finde nicht nur Charme, sondern sie gewinnt auch an inhaltlicher Stärke. Weil irgendwann musst du halt auch mal gucken, wen du überhaupt noch bekommen kannst. Also gerade eben spuckte mir im Kopf und ich habe es dann nicht getraut, mich zu sagen, weil auch das wäre ein Eingeständnis. Warum redet man nicht mit ManU und bietet Ten Hag? Nicht eine, also ManU eine Brücke, weil den kennt man als Amateurtrainer.
Spannend, lustig. Also ich habe genau den gleichen Gedanken heute gehabt.
Ja, weil also das ist dann, dann sind wir ja mittlerweile bei der S-Lösung. Mhm. Aber es wäre wahrscheinlich eine Lösung irgendwann mal, ne? Also
ja, und es wäre vielleicht dann doch der irgendwie Übergangstrainer, den man dann ohne ihn so titulieren zu wollen hätte. Aber ich beantworte uns schon mal. Ich habe die Idee auch wirklich. Sie spuckt ihm im Kopf rum, so quasi Ringtausch. Tuchel über den Manchester United. Erik ten Hag geht im Gegenzug zum Verein, bei dem er in der Jugend gearbeitet hat, das wäre irgendwie sexy. Ich glaube, das könnte auch funktionieren. allein die Erfolge, und jetzt kommen wirklich große Anführungszeichen, zweimal FA Cup Finale, dieses Jahr wieder die Champions League Qualifikation verpasst bei Manchester United. Ich sehe da irgendwie Schwierigkeiten, den zu vermitteln in München.
Und?
Lustigerweise ist dann anscheinend so ein Fußball-Revoluzzer, und der Revoluzzer war ja jetzt auch schon, ist ja auch schon irgendwie in die Jahre gekommen, scheint da irgendwie eher auf dem Tisch zu liegen als Erik ten Hag.
Und ich bin aber ganz bei dir. Also ich mag Rangnick, ich mag auch seine Art, aber die passt nicht zum FC Bayern. Sie passt von seiner Spielidee, passt er da nicht hin. Der müsste sich, also von einem Balljagenden zu einem Spielkontrolle, so, das sind halt wirklich zwei, das sind ja die beiden diametral unterschiedlichen Linien des Offensivfußballs, so. Und er müsste sich also da um 180 Grad drehen. Das sehe ich nicht. Ich sehe ihn auch für den Übergang nicht. Also für mich, wie gesagt, derzeit aus meiner Sicht Lösung A ist Tandem Müller-Gerland. Über Ten Hag kann man drüber nachdenken. Ich finde mittlerweile, man könnte Tuchel fragen, und Tuchel wäre aber gut beraten zu sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel.
Ja, dann brauchst du ihn ja eigentlich nicht fragen. Also wenn du, also zumindest nach meinem Dafürhalten, wenn du erahnst, dass dir die Antwort nicht gefällt, nämlich nicht das Ergebnis hat, was du möchtest, dann wär's ja wirklich. Aber ich glaube,
es kommt drauf an, wer fragt.
Ja, Uli Hoeneß wird es jetzt momentan nicht tun, weil er genau. Auch, das hat er auch in diesem Panel, was aus Uli Hoeneß und dem Moderator bestand, zumindest das, was ich gesehen habe, wie gesagt, den Rest habe ich nur gehört. Das entscheidet ja nicht nur einer, sondern es ist ja ein Gremium von mehreren Leuten. Ich persönlich werf nochmal, also wir sind jetzt ein bisschen dabei, weiß auch nicht, also ich glaube, hätte ich bei mir nicht drin. Ich werf mal einen anderen holländischen Trainer rein, der jetzt gerade holländischer Meister wird, nämlich Peter Bosch. Sicherlich auch kein flexibel agierender Trainer, weil Holländer immer ihre klare Spielphilosophie haben, aber ist ja eigentlich vielleicht auch genau das, was der FC Bayern benötigt. Natürlich sind die Stationen in Leverkusen und in Dortmund jetzt nicht die komplett erfolgreichsten gewesen, aber irgendwie könnte ich ihn mir, ich weiß nicht, ob Max Eber ihn auf dem Zettel hat, der hat ja anscheinend eine relativ große Liste, wenn ich das so sehe. Und letzter Kandidat, den ich noch reinwerfe, Männer, wir sind keine Champions, aber irgendwie Hansi Flick, so aus Let the Good Times Roll mäßig, so, ist das nicht etwas, was vielleicht auch auf dem Tacho ist? Oder man fragt Julian Nagelsmann, willst du nicht beides gleichzeitig machen? Bundestrainer und bei uns.
Nee, mittlerweile, also
ich habe meine Haut untersucht, ich habe keine Stachel gesehen.
Aufgewärmter Kaffee ist, das ist da leider wirklich so. Was soll jetzt, also bei Flick sowieso, was soll denn jetzt besser werden als in der Sechs-Truppel-Saison? Also das kannst du ja nicht steigern. Also letzten Endes, dann kommt bei ihm noch die merkwürdige WM und die Doku und alles Mögliche dazu. Also ja, ich glaube, dass Flick leider in München ein naheliegender Name ist. Ich kann davon nur abraten.
Da kann ich nur verwarnen.
Bei Nagelsmann ist es genau das Gegenteil. Da kann ich ihm nur abraten. Es kann sein, dass das in 10 Jahren nochmal möglich ist, weil dann ist so viel Zeit vergangen und möglicherweise auch nochmal komplett andere. Also bei Uli muss man mal gucken, wie lange es die Pumpe dann auch macht. Nein, jetzt mal ganz blöd gesagt. Also es kommt dann auf die handelnden Personen an. 10 Jahre würde ich sagen, der ist ja so jung, dass da kann Gras drüber wachsen. Bei Flick sehe ich das nicht, das ist noch zu nah dran. Ich sehe nicht, dass er maßgebliche Spieler, die er für die WM nicht auf das Niveau bekommen hat, das notwendig gewesen wäre, dass er das in der Bayern-Kabine jetzt auf einmal schaffen soll. Bosch finde ich einen interessanten Namen, aber mir ist der zu, das ist doof, ne? Das Meister,
danke.
Sehr, 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 sehr souverän Meister mit PSV in den Niederlanden geworden, und die niederländische Liga ist, die darf man nicht kleinreden. Dennoch finde ich den Trainer Bosch ein bisschen, ich habe die Variante Müller und Gerland, ne? Aber da Gerland ist ja nun ein arrivierter Trainer. Mir wäre die ein Ticken zu klein, so aus meinem persönlichen Eindruck. Aber er sollte auf jeden Fall im Notizbuch stehen eines sportlich Verantwortlichen beim FC Bayern, der Stand jetzt ab dem 1.7. keinen Trainer hat. So. Ja. Großer Bayern-Block wieder für alle Bayern-Hasser, ist das
ja eine Freude. Ich finde, das ist bei uns ja auch qua des Fan- oder kritischer Begleiterseins ist das ja auch nichts Schlimmes. Und ich wüsste halt auch nichts, worüber man heute groß reden könnte, weil alles ist jetzt reine, also sowieso alles Spekulation, was wir hier reden. Also alles Kokolores, wie Otto Rehage sagen würde. Aber es sind halt so die Themen gerade. Also Ich glaube, den Moment, dass irgendwie in Dortmund ein neuer Trainer was machen wird, der ist, glaube ich, schon lange abgefahren, der Zug, weil der ich für mich eigentlich einzig brauchbare Kandidat Julian Nagelsmann beim DFB verlängert hat. Ja. Und das ja auch wahrscheinlich unter Zutun von Aki Watzke. Wir, auch wenn am Samstag mich dieser Auftritt wirklich sehr irritiert hat in Leipzig. Aber wir stehen auch im Champions-League-Halbfinale, damit hätte ich vor der Saison auf keinen Fall gerechnet, nach der Gruppenphase oder nach der Auslosung der Gruppe überhaupt nicht. Ähnlich wie Didi Hamann habe ich auch gesagt, wird gut, wenn wir Dritter werden.
Ja.
Ich schmeiße ja auch nur Namen rein. Ich habe jetzt lustigerweise gerade, während du noch gesprochen hast, mal so geguckt, wer ist denn eigentlich bei Red Bull Salzburg gerade Trainer?
Die haben ihren entlassen im Saisonendspurt und haben jetzt einen Interimstrainer, meine ich.
Guck mal, weißt du wieder, bist du wieder richtig im Gas mit Christoph? Hast du mit dem Christoph wieder Kontakt gehabt und hast dich wieder beraten lassen? Das ist aber ein bisschen unfair, weil ich hab da nur jetzt gerade drauf spekuliert.
Ja, darfst ja nicht vergessen.
Wieso haben wir einen Trainer?
Vielleicht auch nochmal, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Zeit als du wahrscheinlich für solche Sachen. Also, ich lerne viel
Quatsch.
Wen
haben sie denn entlassen? Achso, da kann ich ja im Ticker hier nachlesen wahrscheinlich, ne? Gibt's da kein aktuelles?
Was wir vielleicht nochmal anrechnen.
Wer war denn vorher der Trainer?
Wo jetzt, also das, die hieß irgendwie Chris. Habe ich nicht mehr drauf. Den hat man auf jeden Fall entlassen nach einem Pokal-Halbfinale aus.
Okay. Ist man da etwa ungeduldig geworden? Das kennt man vom FC Bayern.
Das
kennt man ja sonst so vom FC Bayern.
Das kennt man sonst so vom FC Bayern, genau. Also was ich schon krass finde, ist, und das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben, dass zwei Trainer, Xabi Alonso und Unai Emery und dann also drei und Julian Nagelsmann, doch recht schnell gesagt haben, ist möglicherweise irgendwann mal eine interessante Position, aber nein, danke.
Ja, es hat einfach momentan wirklich niemand so richtig Bock auf den FC Bayern als Trainer.
Genau.
Und das kann ich durchaus verstehen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich kann es total verstehen.
Beim FC Bayern Trainer sein ist so ein bisschen wie in so ein Meeresteil springen, wo man weiß, da sind viele Haie. Das scheint mir gerade so ein bisschen ähnlich sexy zu sein, Trainer beim FC Bayern zu werden.
Und Haie können auch zubeißen, wissen Sie? Ja. Auch in das schöne, leckere Weißwut.
Übrigens, ein Name, der sträubt sich ja immer und möglicherweise sieht er sich selber gerade tatsächlich überhaupt nicht mehr so in Richtung Trainerbank. Aber Lothar Matthäus finde ich auch weiterhin einen Namen.
Natürlich.
Den man nicht, also ich...
Da habe ich eine andere Lebensplanung, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, er will das selber mittlerweile wirklich nicht mehr. Vielleicht ist es auch viel Koketterie, ich weiß es nicht, aber...
Ja, das ist aber etwas, wo ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Weil ich würde dem
tägliche
Arbeit kann ich mir in dem Szenario nicht vorstellen.
Stimmt, den hat er auch.
Der Lodder hat immer so ein bisschen Probleme mit dem Dativ. Dem und den Den ja, mit dem und Dativ mit dem Akkusativ und dem Dativ. Das ist ein bisschen mit Trouble verbunden, mit Trouble. But I tell you something. Ich glaube, dafür ist das Ding selbst für Lothars Ego schon so durchgenudelt, dass er jetzt auch sagen würde, danke, ich bin jetzt die, ich weiß gar nicht, wie es im griechischen Alphabet, welcher Buchstabe es wäre, wer ist es, das Lambda oder das Omega, also ich bin ja die 15. Lösung, da habe ich keine Lust zu, das sehe ich nicht, da bin ich lieber Trainer von meinem Sohn, da habe ich Spaß, da bin ich am Wochenende, bin ich der, wo auf dem Platz steht und da ist einfach das alles tutti und vor allen Dingen habe ich dann noch Zeit für mich und für RTL und für Sky, weil ich bin ja auch Journalist.
Ich glaube, auf den Spekulativen können wir jetzt tatsächlich einen Deckel drauf machen. Wir haben nochmal viele Namen gedroppt hier heute.
Ja.
Ja.
Ja, ich freue mich wie Bolle auf die Champions League-Ausführung. Also ich bin gespannt.
Lass mal da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
Es ist ein bisschen doof, dass beide Spiele natürlich Hinspiele zu Hause sind. Das wissen wir jetzt ja seit Gary Lineker, wie unheimlich unfair das ist. Da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Aber ganz ehrlich, man muss auch nicht jeden Bullshit von Gary Lineker kommentieren.
Nein, früher hat er mal ganz gute Bonbons. Mittlerweile wird es auch ein bisschen dürftig. Und seine alte These haben wir ja in den letzten Jahren erfolgreich widerlegt. Also.
Ja, und das ist auch schön, weil er die sich ja auch immer wieder selber zitiert und dieses Zitat dann abwandelt und das ist ja total lustig. Ja, gut. Ansonsten.
Ich hab, fand das doch gut, weil ich habe auch noch gelesen, dass auch ich noch was dazu gesagt habe. Ich habe gesagt, ich kenne den Uli seit 30 Jahren. Ich habe ja auch gesagt, ich war mit dem Uli schon damals im Flieger gesessen, nach Mallorca, haben wir schön Sangria gesoffen, außen einmal. Und da habe ich schon immer gewusst, der Uli, der hat einfach ein paar Aussetzer dabei. Das ist normal, aber ich freue mich wie Bolle. Wir sind deutscher Meister. Wir hier in Leverkusen haben endlich einen Titel und wir holen auch noch zwei weitere, oder?
Die sind auf jeden Fall nächstes Jahr die Gejagten, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, Trainer bleibt. Ja,
ich freue mich richtig, ja, wenn bei uns die Mannschaften in der Bayer Arena kommen und richtig uns auf die Gurken gehauen wollen und wir einfach sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Aber Herr Keimund, wir haben gerade über den Nahostkonflikt gesprochen. Ach so, ich wusste das.
Aber mit diesem Winnergehen, CL-Spiel nächstes Jahr.
Da ja, wenn sie es konservieren. Ich habe heute so einen Moment gehabt, dass ich dachte, jetzt kommen wir aber wirklich, eigentlich wollte ich schon entdecken.
Also wir wollen
so ein Gedanke, der Leverkusen vielleicht zur Pep Guardiola'schen Top-Mannschaft macht. Ich hätte eine Königslösung für alle Beteiligten. Ich weiß, Lukas Radetzky ist ein toller Typ, ist ein guter Torwart, manchmal ein herausragender Torwart, aber auch nicht immer. Stefan Ortega zu Leverkusen.
Hot Take.
Als Verpflichtung.
Ui.
Das ist das Puzzleteil, was für mich für die Top sexy. 8 CL, also fürs Viertelfinale, vielleicht noch fehlt.
Ist sexy auf jeden Fall.
With that being said, ich, der mal Torwart war, ich habe ja mal selber gespielt, ist ganz wichtig, bin der Meinung, dass Lukas Radetzky wird natürlich jetzt im Halbfinale.
Radetzky.
Ja, aber er sagt ja auch Pavlovic.
Ich glaube, er sagt keinen einzigen Namen richtig, außer Müller, Schneider, sonst.
Einen kann er noch. Ein Lothar Matthäus sitzt nicht auf der Bank. So, wir sitzen aber auf der Bank. Ich habe auch gar keinen Geist mehr auf dem Zettel. Aber ich hatte auch nie einen, seien wir ehrlich.
Nein, ich habe alles untergebracht. Habe ich noch einen Gag, den ich noch. Hast du hier diesen mit Alonso? Ich glaube, der Alonso, der wird auch nochmal Formel-1-Weltmeister. Den Gag wollte ich auf jeden Fall noch unterbringen hier heute.
Ist richtig wichtig. Also, der war auch richtig gut.
Kannst du das nochmal erklären? Warum sie immer
der meine jetzt nicht den Xabi Alonso, sondern Fernando Alonso, den Formel 1 Fahrer.
Dieses SVB, das die immer singen, warum? Also das heißt ja TSV Bayer Leverkusen, warum denn?
Ja, das T ist stumm.
Achso, das ist
so wie bei Godzilla Kong, da ist das X stumm.
Okay, alles klar.
Haben wir alles geklärt. Alle Fragen, alle Klarheiten beseitigt?
Alle Klarheiten beseitigt. Wir können den Deckel drauf machen, gell?
Ja. Ich möchte nochmal verweisen auf die Leverkusen Bros auf den Plattformen, wo wir uns so tummeln. Wir sind richtig inaktiv. Wir haben echt keine Zeit, um noch irgendwie bei Twitter oder wie es heute so neudeutsch heißt, irgendwelche steilen Thesen zu verbrauchen. Ich habe am Samstag mal was zu Uli Hoeneß gepostet, bei Threads, wie das
geht. Du bist,
aber ansonsten
du könntest das immer technisch und auch eigentlich inhaltlich, aber du hast keine Zeit und ich habe immer keinen Bock.
Ist es nicht, am Ende kommt das nicht aufs Gleiche hinaus?
Ja, aber ist das nicht trotzdem, also muss ich da mehr Social Media Work betreiben?
Ja, so, müssen wir.
So Tommy Schmidt.
Wir müssen alle ganz viel mehr in diesen sozialen Medien abhängen. Das ist ganz wichtig. Wir haben da einfach viel zu wenig Zeit für. Wir verbringen viel zu viel Zeit mit unseren Familien und Freunden.
Dieses ganze
online, Leute.
Dieses ganze Etzepack.
Guckt euch.
Das kann sich auch mal um sich selber
kümmern. Guckt euch 20.000 Reels am Tag an. Helft dem Algorithmus. Der Algorithmus ist euer Freund.
Ja.
Ja?
Der Algorithmus.
Und nicht diese Verwandten, wer braucht Verwandte? Irgendwann liegen wir alle unter der Erde. Helfen Verwandte auch nicht. Aber Social Media wird sich immer erinnern.
Geil.
In diesem Sinne. Wir sind fast auf dem Niveau vom Foo Fighters, Rauchen ist geil, Sport. Finde ich super gut. Schönes Ende. Mhm. Ich muss eine Sache aber nur festhalten. Ne? Also, Malte, du hast Charakter, hat meine Frau auch gesagt. Wenn du jetzt nach Flensburg wechseln würdest, zur Lars Windhorst Werft, dann hätte er keinen Charakter. Aber er bleibt in Kiel, in seiner Wahlheimat und freut sich auf vielleicht Erstliga-Fußball in der nächsten Saison.
Vorsicht.
Und da ziehe ich wirklich meine nicht vorhandenen Hüte und meine Schweinehälften. Ne? Und verabschiede mich, weil eine Sache muss ich immer sagen, das gehört dazu. Gebührt die Höflichkeit, meine Damen und Herren. Tschüss.
Tschüss.
Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmus.
Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcatcher eurer Wahl.
Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle @dieLieberBros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handle @RealVideoTK oder bei Instagram @DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.